Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Und Herr, wir bitten dich, schenke uns ein Herz für dein Wort und schenke uns ein Wort für unser Herz. Amen. Meine Predigt habe ich heute überschrieben mit Gott braucht dich nicht und mich auch nicht. Gott braucht dich nicht. Wie wirkt diese Aussage auf dich? Beruhigend vielleicht? Och, dann kann ich mich ja zurücklehnen. Oder vielleicht provozierend, herausfordernd. Wir wollen doch irgendwie gebraucht werden, oder? Ich versuche eine Erklärung am Beispiel der Natur an unserer Umgebung. Alles, was wir sehen oder im Nebel erahnen, alles, was wir riechen, was wir hören, schmecken, spüren und noch vieles mehr, alles hat Gott gemacht. Das glauben die Christen, das glauben die Juden, das glaube ich auch. Ein kreativer Gott, ein erschaffender und machender Gott. Alles hat Gott gemacht, ohne unser Zutun. Okay, vielleicht haben die Menschen aus den Materialien etwas Schönes gemacht, wie so ein Gebäude zum Beispiel, oder auch etwas Leckeres gemacht. Ja, mag sein, aber letztlich stammen die Materialien und auch wir alle von Gott. Das ist christlicher Glaube. Gott braucht dich nicht und mich auch nicht. Er will uns, er gebraucht uns, ja, dazu komme ich gleich noch, aber er bräuchte uns eigentlich nicht. Jesus, Gottes Sohn, also in direkter Abstammung von dem Gott, der aus dem Nichts etwas schaffen kann, dieser Jesus sagte einmal, ich sage euch, wenn diese hier, und er meinte diejenigen, die sich für ihn eingesetzt haben, wenn diese schweigen werden, so werden die Steine schreien. Die Steine werden schreien, wenn die Nachfolgerinnen und Nachfolger schweigen. Er braucht uns nicht. Er hat Steine. Ein anderes Beispiel aus der Bibel. Ich lese Lukas 5, die Verse 1 bis 11 in der Luther 2017 Übersetzung. Überschrieben mit der Fischzug des Petrus. Es begab sich aber, als sich die Menge zu ihm drängte, zu hören das Wort Gottes, da stand er am See Genezareth. Und er sah zwei Boote am Ufer liegen, die Fischer aber waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Da stieg er in eines der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Und er setzte sich und leerte die Menge vom Boot aus. Und als er aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Simon, fahre hinaus, wo es tief ist, und werft eure Netze zum Fang aus. Und Simon antwortete und sprach, Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Aber auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen. Und als sie das taten, fingen sie eine große Menge Fische und ihre Netze begannen zu reißen. Und sie winkten ihren Gefährten, die im anderen Boot waren, sie sollten kommen und ihnen ziehen helfen. Und sie kamen und füllten beide Boote voll, sodass sie fast sanken. Da Simon Petrus das sah, fiel er Jesus zu Füßen und sprach, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken hatte ihn erfasst und alle, die mit ihm waren, über diesen Fang, den sie miteinander getan hatten. Ebenso auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, Simons Gefährten. Und Jesus sprach zu Simon, fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Und sie brachten die Boote ans Land und verließen alles und folgten ihm nach. Entgegen meiner These, Gott braucht uns nicht und sein Sohn braucht uns auch nicht, könnte man aus diesem Text ja nun auch sagen, naja, Jesus brauchte ja irgendwie doch jemanden, sonst hätte ihn die Menge wohl ins Wasser gedrängt. Er brauchte ja Leute mit einem Boot, um weiterhin zu der Menge reden zu können. Er brauchte ja Unterstützung. Braucht er es wirklich? Gibt es nicht Berichte davon, dass Jesus übers Wasser gegangen wäre? Ich meine, das wäre hier an dieser Situation mal spektakulär gewesen. Die Leute, die ihn hören wollen, werden immer mehr. Die drängen ihn immer weiter zurück ans Ufer des Sees Genezareth. Und dann spaziert er einfach auf dem Wasser herum und erzählt von da aus weiter, als wäre es nichts. Ich denke, von daher hätte er gar nicht mehr viel erzählen brauchen, oder? Aber so ist Jesus dann doch nicht und so ist Gott nicht. Er handelt anders. Er will die Fischer ansprechen. Er will mit dem Boot hinausgefahren werden. Er will Mensch sein, menschlich sein. Lukas schreibt sogar, dass Jesus sich hinsetzt, um zur Menge zu sprechen. Ganz schön schlau. Wer schon mal Boot gefahren ist, weiß, dass das ganz schön wackelt, wenn man im Boot steht. Ganz menschlich sich hinzusetzen. Jesus will zu der Menge sprechen und ich glaube auch, er will Simon ganz persönlich ansprechen. Das war jetzt eine mögliche Folgerung aus diesem Text. Eigentlich hätte er nicht gebraucht, aber er will. Man könnte aus dieser Geschichte aber auch einen Umkehrschluss ziehen, nämlich Jesus braucht die Jünger zwar nicht, aber die Jünger brauchen ihn eben hier, um Fische zu fangen. Denn sie haben die ganze Nacht gearbeitet, erfolglos. Der See Genezareth ist ein Süßwassersee. Warum man dann nach erfolgloser Arbeit nichts gefangen, dann noch die Netze waschen muss, wie es in Vers 2 heißt, weiß ich nicht. Müsste man vielleicht mal einen Fischer fragen. Aber warum das auch noch so genau in der Bibel, im Buch der Bücher steht, das weiß ich nicht. Literarisch ist dieser Hinweis ja nun nicht gerade ein Muss, oder? Aber das nur mal nebenbei. Sie haben die ganze Nacht gearbeitet, erfolglos. Es ist nichts bei rumgekommen. Ob das dann harte Arbeit war, wie Petrus es sagt, wage ich auch zu bezweifeln, denn leere Netze hochzuziehen ist nicht sonderlich schwer. Ist körperlich nicht so hart, oder? Aber der Frust steigt von Mal zu Mal. Für die Psyche, für die Seele wird es schwer, wird es hart. Die Selbstzweifel steigen mit dem Frust. Wo sind denn die Fische? Können wir denn gar nichts, nicht mal an der richtigen Stelle fischen? Wir müssen doch versorgen, uns und unsere Familien. Fischer leben vom Fischen und eine Nacht ohne Fische bedeutet einen Tag ohne Verkauf und steigert den Druck auf die nächste Nacht. Vielleicht haben sie gedacht, ausgerechnet heute fangen wir nichts. Heute ist doch eine große Menschenmenge da. Die hätten alle was kaufen können. Und wir fangen nichts. Gut zu übertragen aufs heutige Leben, oder? Wir fragen doch auch im Beruf und im Alltag, wo ist denn der Erfolg? Wieder nicht fertig geworden, nichts geschafft. Können wir denn gar nichts? Eigentlich wissen wir doch, wie es geht. Warum klappt es denn nicht? Übertragbar vielleicht auch auf Gemeindesituationen. Wahrscheinlich nicht in Spetz, aber aus anderen Gemeinden kenne ich das sehr wohl. Die Frage, warum kommen denn keine Leute zum Gottesdienst? Können wir denn nicht mal richtig einladen? Warum arbeiten denn immer weniger Menschen bei uns mit? Und so weiter. Vielleicht ist die Situation der Fischer auch zu übertragen aufs persönliche Leben heute. Jetzt leide ich doch wirklich lange genug. Wie lange soll ich noch warten? Wann wird es endlich wieder gut? Ganze Tage und Nächte meines Lebens ohne vorankommen. Wie soll ich denn andere versorgen? Ich würde so gerne, ich kann ja nicht mal mich versorgen. Immer wieder in unterschiedlichsten Situationen Netze runterlassen, warten, Netze hochziehen, nichts. Netze runterlassen, warten, Netze hochziehen, nichts. Hoffnung einsetzen, warten, Hoffnung hochholen, nichts. Netze runterlassen, warten, Netze hochziehen, nichts. Ja, die Jünger brauchen Jesus und wir auch, gerade in hoffnungslosen, in harten Zeiten. Das glaube ich. Und wenn die Netze vielleicht sinnbildlich sind und für etwas stehen, vielleicht für die Hoffnung, so wie ich es verstehe, dann macht das Netze waschen ja doch einen Sinn. Nämlich, dass wir unsere Hoffnungen auch pflegen und wach halten. Und dann ist es literarisch hier sogar meisterlich, dass das hier steht. Aber das nur nebenbei. Die Jünger, wir brauchen Jesus, der Hoffnungen erfüllt. Aber die provozierende Aussage der Predigt ist ja, Gott braucht uns nicht. Und dazu lasst uns noch eine Personengruppe angucken, die auch im Text vorkommt. Die Menge. Eine Menge Menschen wollen das Wort Gottes hören. Sie hören Jesus zu, sie werden mehr und mehr und Jesus lehrte die Menge vom Boot aus. Heißt es bis Vers 3. Und ab Vers 4 wird's persönlich. Auch übrigens wieder so eine merkwürdige Formulierung, ist vielleicht auch ein bisschen Humor in der Bibel. Da steht nämlich, als er aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Simon. Als er aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Simon. Naja, ab da jedenfalls kommt die Menge schon nicht mehr vor. Hat sie sich aufgelöst, als Jesus zu Ende gesprochen hatte? Wahrscheinlich. Sind einige da geblieben und haben weiter zugeguckt, was da passiert auf dem See? Könnte sein. Braucht Gott die Menge? Das ist nicht überliefert. Hätte er sie unbedingt gebraucht für diese Szene? Ich sag mal wahrscheinlich nicht. Jesus hätte ja auch beim Strandspaziergang einfach so auf die Fischer treffen und sofort persönlich werden können. Und außerdem von dem, was Jesus der Menge erzählt, ist uns gar nichts überliefert. Gott braucht die Menge nicht und uns auch nicht. Aber nochmal, er will. Ich glaube, er will in dieser Szene, dass alles genau so passiert. Jesus will zur Menge sprechen, er will auch zu Ende sprechen. Deshalb will er auf den See gefahren werden, damit Gottes Wort gehört wird. Jesus will genau mit dem Boot von Simon hinausgefahren werden. Jesus will genau Simon persönlich ansprechen und Jesus will, dass die anderen Fischer und auch die anderen Leute das alles mitbekommen. Und Jesus will, dass die Fische gefangen werden, dass sich ihre Hoffnungen erfüllen. Ich komme gleich nochmal zu der Menge zurück. Jetzt nochmal ein Blick, den vielleicht jemand aus der Menge hatte, nämlich was Jesus eigentlich genau will. Ich glaube, Jesus will Simon Petrus berufen und ihn gebrauchen. Lukas schreibt hier in Vers 10, von nun an wirst du Menschen fangen. Nicht fischen, fangen, schreibt Lukas, das ist für ihn wichtig. Fischen tötet. Fangen kann auch Rettung aus dem Tod sein. Das macht Lukas mit diesem einen Wort deutlich. Du wirst Menschen fangen, ist auch keine Frage, keine Bitte und auch keine Aufforderung, sondern einfach eine Feststellung. Und das ist ja auch trotz allen Aufs und Abs in Petrus' Leben auch passiert. Petrus hat Menschen gefangen, im positiven Sinne für Jesus. Aber in dieser Szene will Simon Petrus eigentlich nicht. Er will nicht fischen und auch nicht berufen werden. In Vers 5 heißt es, und Simon antwortete und sprach, Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Aber auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen. Man hört hier zuerst so ein bisschen Gejammer daraus, oder? Gearbeitet haben wir die ganze Nacht, gearbeitet wohlgemerkt, gefischt stimmt ja auch nicht, war ja kein Fisch dabei. Och nö, was soll das bringen? Tagsüber hat Fischen sowieso keinen Sinn. Das sagt Petrus zwar nicht, klingt aber so ein bisschen mit, finde ich. Er hätte ja auch sofort sagen können, okay, Netze raus, wir machen das auf dein Wort hin. Nein, er jammert erstmal und rechtfertigt sich mit dem, was sie schon getan haben, die ganze Nacht über. Menschlich, oder? Wir Menschen jammern gerne und vielleicht müssen wir uns auch immer so ein bisschen rechtfertigen. Wir haben doch schon alles versucht und so weiter. Jesus geht darauf aber überhaupt nicht ein. Finde ich ein bisschen verwunderlich. Ein verständnisvoller Jesus müsste doch sagen, oh ja, die ganze Nacht seid ihr schon unterwegs, das ist aber auch anstrengend. Und der Frust, der dann aufkommt, das kann ich gut verstehen. Schlaft euch erstmal aus, ich komme heute Abend nochmal wieder oder nächste Woche. Schreibt einfach eine Nachricht, wann es euch besser passt, dass ich euch in meine Nachfolge berufe. Sagt Jesus nicht. Er geht nicht darauf ein, auf das vorgeschobene Gejammer und das, was schon getan wurde. Und dann sagt Simon doch, auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen. Jetzt will er ihm vertrauen, es wagen mit Jesus. Aber als er dann sieht, was dabei rauskommt, will er es wieder nicht. Vers 8, da Simon Petrus das sah, fiel er Jesus zu Füßen, muss übrigens auch lustig ausgesehen haben, ein Boot voller lebendiger, zappelnder Fische und einer fällt dem anderen vor Füßen. Und er sprach, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch, denn ein Schrecken hatte ihn erfasst und alle, die mit ihm waren, über diesen Fang. Simon Petrus tut, was Jesus will und erkennt, wer er selber ist. Petrus tut, was Jesus will und erkennt, wer er selber ist. Und jetzt redet Petrus nicht mehr von dem, was er getan hat. Er jammert jetzt nicht mehr rum, er rechtfertigt sich nicht mehr selber. Jetzt sagt er, wer er ist, wie er ist. Ein sündiger Mensch. Und hierauf, wie wir Menschen sind, da geht Jesus sehr wohl ein. Sehr verständnisvoll, sehr seelsorgerlich. Hab keine Angst, sagt er, fürchte dich nicht. Nicht vor dir selber, nicht vor den Umständen hier, die Boote voller Fische, und fürchte dich auch nicht vor mir. Fürchte dich nicht. Von nun an wirst du Menschen fangen. Das ist so, weil ich es so will. So beruhigt und ermutigt Jesus. Ich bräuchte dich nicht, aber ich will dich in meinem Team, in meiner Nähe. Und sie brachten die Boote an Land und verließen alles und folgten ihm nach. Eine persönliche Frage an dich. Was ist der Grund, warum du Jesus nachfolgst? Oder soll ich fragen, was wäre ein Grund, damit du Jesus nachfolgst? Für Petrus war es diese krasse persönliche Erfahrung. Was ist es oder was war es bei dir? Oder was müsste es sein? Oder stehen wir als Gemeinschaft, als Gemeinde oder eben als Einzelperson in der Menge? Da sind wir wieder bei der Menge. Und wir hören vielleicht Gottes Wort, hören etwas Christliches, Philosophisches vielleicht auch und wollen es gerne hören. Vielleicht sehen wir aus der Ferne, vom Ufer, nachdem wir etwas gehört haben, da tut sich was bei einigen, da ergibt sich was, da passiert was, etwas Unerklärliches bei einigen, da verändern sich Menschen, da gehen Menschen mit Jesus, da ändern sich Lebensrichtungen. Vielleicht sind wir in der Menge dann ein bisschen eifersüchtig, dass das bei uns und mit uns nicht passiert. Vielleicht sind wir aber auch ein bisschen erleichtert, dass der Schrecken der persönlichen Erkenntnis, wie bei Petrus, uns dann nicht direkt erwischt hat. Vielleicht stehen wir in der Menge, am Ufer. Gott braucht dich nicht und mich auch nicht. Das sehen wir rundherum. Gott will uns. Das dürfen wir glauben. Das steht in der ganzen Bibel immer wieder. Darum leben wir überhaupt, weil er es so will. Das glaube ich. Gott Jesus sieht uns, auch in der Menge. Und er will niemanden außen vor lassen. Er will persönlich begegnen. Jesus will dich und mich auch in seinem Team. Er hat Pläne für uns und für die Welt, von denen wir nicht mal zu träumen wagen. Fürchte dich nicht. Lass dich herausfordern, raus aus der Menge. Gott ist schon da. Er bräuchte dich nicht, aber er will dich in seinem Team, in seiner Nähe. Das soll dich beruhigen, trösten, ermutigen. In den letzten Minuten der Predigt wechsle ich nochmal den Predigtstil und nehme auch nochmal einen Blickwechsel vor. Ich wechsle in Gedichtform, ein Poetry, wie es heutzutage heißt, vielleicht auch eine Herausforderung für dich und mich, aus der Perspektive von jemandem, der in der Menge steht. Ein Text, ein Gebet vielleicht, vielleicht ein Psalm, ein Text eben, überschrieben mit "und doch". Ist da draußen irgendwer? Kann mich irgendjemand hören? Ist hier irgendwer? Kann mich irgendjemand sehen? Bin ich irgendwer? Kann mich irgendjemand verstehen? Mich und meine Hoffnung? Du vielleicht? Du stehst da mit offenen Armen? Ach nee, du hängst da. Du empfängst nicht, du stößt ab. Du hängst dich nicht rein, du hängst da dran am Holz. Du kannst ja gar nicht anders. Das sind keine offenen Arme, das sind betroffene Arme. Du bist ja selbst betroffen. Wie heißt du nochmal, Jesus? Du wirst ja selbst nicht gehört, du bist ja unerhört. Auch dich will ja niemand verstehen, auch du bist ja ungesehen. Du willst Retter sein, du willst Helfer sein, du willst für mich sein. Ja, wie denn? Du bist doch viel zu klein, als Baby in der Krippe, als Mann am Kreuz. Ich bleib ja doch mit meinen Fragen und meinem Hoffen allein. Und Schuld und Angst und Scham und die Starken, die werden ja doch wieder Sieger sein. Der ewige Gott findet sein Ende. Die Allmacht ist ohnmächtig. Das Gute ist nicht da. Oh doch, sagst du? Nein, sagst du, das stimmt nicht, sagst du. Du bist die Ewigkeit, du bist allmächtig, du bist die Güte. Das ist schwer zu glauben, denn meine Augen sehen was anderes. Mein Gefühl sagt was anderes, mein Verstand sagt was anderes. Und doch denke, spüre und ahne ich, dass es gar nicht anders geht. Du musst ja klein sein, um mich und uns zu verstehen. Du musst ja schwach sein, um mich und uns zu sehen. Du musst ja endlich sein, damit wir dich sehen und verstehen. Ganz Mensch und ganz Gott. Kein göttlicher Mensch, kein menschlicher Gott, sondern Gott und Mensch. Beides, ganz und gar, so fern und so nah. So heilig, so menschlich und nahbar und begreifbar, weltweit und persönlich, voller Kraft in aller Schwachheit, souverän und mitleidend, mitfühlend und handelnd, mystisch verborgen und klar sichtbar und erkennbar und vieles mehr, was du beides bist. Ach, was sage ich beides? Drei bist du, bekannt und unbekannt und heilig. Das erfordert Glaube an dich und dass du es gut meinst. Das erfordert Geduld mit mir und mit dir und mit anderen sowieso. Das erfordert Gnade von dir. Das erfordert Hinweise, Zusagen, Verheißungen von dir, mit dir, bekannt und unbekannt und heilig. Das erfordert dich, Jesus Christ, der du auferstanden bist. Du in mir, ich in dir. Du brauchst mich nicht, aber du willst mich. Und ich frage, ist da draußen irgendwer? Kann mich irgendjemand hören? Du bist da draußen in der Welt. Du bist hier drin, in mir. Du bist alles in allem. Lass dich finden. Finde mich. Amen. Ich bete. Ja, Herr Jesus, der Text, das Gedicht war schon mein Gebet, das weißt du. Ganz persönliche Herausforderungen in dieser Welt und auch mit mir und auch mit dir kennst du von uns allen. Wir haben heute gehört, dass Petrus und die anderen Jünger persönlich ergriffen waren von dem, was du in ihrem Leben und dann auch durch ihr weiteres Leben getan hast. Du hättest sie nicht gebraucht. In deiner Allmacht hättest du auch andere Wege nehmen können. Aber du wolltest sie. Und du wolltest ihre Geschichte bis heute überliefern. Und es geschieht so. Danke dafür. Danke, dass du ein persönlicher Gott bist. Und meine Bitte ist, dass du uns hier und den Menschen in Spetz, in Ostfriesland und weltweit mehr und mehr und immer wieder begegnest und deine Liebe bewusst machst und unsere Hoffnungen wach bleiben. Amen.